wird. Er wird uns erzählen zu dem Thema, was am letzten Tag latent über der Veranstaltung geschwebt hat, nämlich Security und Compliance, der Cloud. Es war auch in Hamburg nicht anders, dass immer die Fragen gestellt wurden, aber auch offen. Jetzt haben wir einen Partner da, der uns da einiges erzählen kann. Und wir haben auf der großen Cloud-Veranstaltung, die wir machen, also auf der Cloud-Con, sogar einen eigenen Track zu diesem Thema eingerichtet, weil das Thema auch immer wieder spannender und gefragter wird. Gut, brauchen Sie ein Knopfmikrofon oder wollen Sie den Tisch über den Knopf? Dann kann ich mit der Referenz verarbeitet. Noch eine kurze Anzunehmen machen, nach diesem Vortrag ist dann im Foyer ein bisschen Getränke aufgebaut, also Softdrinks, Rotwein, Weißwein und Bier, um noch anschließend ein bisschen mit den Referenten diskutieren zu können. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß.
So, dann haben wir es. Gut, dann zum Abschluss des Cloud Days, des heutigen Cloud Days wollen wir, wie gesagt, vielen Dank für die Einführung, nochmal etwas näher mit dem Thema Security und Compliance in Clouds beschäftigen. Das ist ja schon einige Male angesprochen worden in einigen der Vorträgen heute, aber jetzt in diesem abschließenden Vortrag will ich jetzt nochmal etwas genauer darauf eingehen, auf die zum einen auf die Herausforderungen, die es in diesem Bereich gibt, die Lösungsansätze, die es gibt, um diese Herausforderungen angehen zu können und Werkzeugunterstützung, soweit die schon existiert, die dabei unterstützen soll. Aber ja, als Einstieg nochmal die Frage, was sind eigentlich Clouds? Das ist jetzt vielleicht, erscheint etwas überflüssig, nachdem wir jetzt einen Tag lang schon über Clouds geredet haben. Aber der Cloud-Begriff ist heutzutage so inflationär verwendet, dass man den Eindruck bekommt, es gäbe eigentlich keine weitgehende Übereinstimmung darunter, was man unter Clouds versteht. Klassisches Outsourcing wird mit Cloud Computing bezeichnet oder spätestens seit dem Begriff der Private Cloud kann man eigentlich auch klassisches Insourcing als Cloud Computing bezeichnen. Man fragt sich also, ob vielleicht jetzt alles Cloud Computing irgendwie ist und möglicherweise ja. Gut, damit will ich das Thema jetzt nicht zerreden. Was ich damit jetzt mit dieser Folie vor allem auf das Thema Security und Compliance bezogen sagen will, ist, dass man vor allem zwei Dimensionen hat, die für das Thema Security und Compliance besonders wichtig sind. Die Stichworte haben wir eigentlich heute auch schon angesprochen. Die eine Dimension ist die der Service Models. Das ist die eher technische Dimension. Wenn man hier rechts anfängt, also das haben wir auch auf einer vorigen Folie, in einem vorigen Vortrag in einer vertikalen gesehen. Typischerweise steht unten das Thema Infrastructure as a Service. Das heißt also das Thema, dass ich einen Rechner miete an einem anderen Standort, eben möglicherweise in einem verteilten Pool, eben theoretisch oder prinzipiell auch global verteilt. Das ist ja die ursprüngliche Cloud-Idee eigentlich. Dann eine Ebene höher, hier halt nur horizontal bezeichnet, wäre dann Platform as a Service. Das heißt also, ich miete nicht einfach nur die bloße physikalische Box, sondern eine Plattform, die darauf installiert ist. Und die nächst höhere Ebene Software as a Service, das heißt also ich miete Softwareanwendungen. Diese Dimensionen haben wir schon gesehen in vorigen Vorträgen und bezüglich des Sicherheitsaspektes ist es insofern relevant, als davon natürlich abhängt, welche Ebene ich als Cloud-Anwender auf der Seite des Cloud-Anbieters vertrauen muss. Wenn ich halt nur sehr rudimentär halt nur die Infrastruktur miete, dann ist die Aufgabe des Cloud-Providers halt eben sicherzustellen, dass diese Infrastruktur sicher ist. Am anderen Ende der Skala, wenn ich sogar Softwareanwendungen miete, muss auch der Cloud-Anbieter sicherstellen, dass die Software, die dort ausgeführt wird, tatsächlich sicher ist, während wenn ich sie halt eben selber installiere der angebotenen Infrastruktur ist dann sozusagen meine eigene Verantwortung, ist als Cloud-Kunde dafür zu sorgen, dass das Ganze sicher ist, was da passiert. Wie man das interpretiert, ist letzten Endes einem selber überlassen. Das heißt, es ist nicht notwendigerweise ein Sicherheitsproblem, wenn ich dem Cloud-Anbieter mehr Verantwortung übergebe. Das heißt also zum Beispiel hier höher in der Hierarchie gehe und damit eben auch die Verantwortung dem Cloud-Anbieter übergebe, auf dieser höheren Ebene auch für Sicherheit zu sorgen. Es gibt natürlich gute Gründe, davon auszugehen, dass Cloud-Anbieter auch im Thema Sicherheit besonders viel Erfahrung haben. Das heißt, es ist nicht unbedingt eine Verschlechterung unter Sicherheitsaspekten, eben diese Services in Anspruch zu nehmen. Nur man muss sich halt gewiss sein, dass man da natürlich eben ein Vertrauensverhältnis eingeht. Auch das ist natürlich nichts prinzipiell Neues. Geht in vieler Hinsicht Vertrauensverhältnisse bezüglich Sicherheitseigenschaften ein. Man muss natürlich den Internet Service Provider vertrauen, dass die Daten, die man über das Netz überträgt, auch soweit sicher bleiben und so weiter. Also das ist eigentlich nichts Prinzipielles Neues bei der Cloud, nur hat man jetzt hier eben eine neue Dimension, die man dazu bekommt. Es geht eben nicht mehr nur darum, dass ich darauf vertrauen muss, dass meine Daten sicher bleiben, während ich sie über das Internet kommuniziere, sondern eben auch an der Stelle, wo die Daten gespeichert und möglicherweise verarbeitet werden. Zweite Dimension ist hier oben der Deployment Models und auch da, diese Dimension ist sehr wichtig für das Thema Sicherheit. Ganz einfach dessen, die beiden Extreme sind dabei Private Cloud, was ja bedeutet, die Cloud steht in meiner eigenen Infrastruktur, in meinem eigenen Unternehmen. Dann ist es also eigentlich eine klassische Rechnerinfrastruktur, auch wenn ich da möglicherweise selber Virtualisierung einsetze, heißt aber, dass die Verantwortung für die Sicherheit dieser Infrastruktur natürlich bei mir selber liegt. Und am anderen Ende der Skala Public Cloud heißt, dass sie öffentlich angeboten wird, das Cloud Computing Angebot, und ich muss natürlich dann dem Cloud-Anbieter wiederum vertrauen, dass das Angebot eben auch wirklich sicher durchgeführt wird. Und dazwischen gibt es Hybrid Clouds, die eine Mischform darstellen, beziehungsweise eine Community Cloud, die eine Art eingeschränkte Public Cloud darstellt. Das heißt also, diese beiden Dimensionen sind sehr wichtig, wenn man sich halt mit dem Thema Security und Compliance beschäftigt. Man kann also nicht per se sagen, Clouds sind sicher oder nicht sicher, sondern die erste Frage ist, was meine ich eigentlich, wenn ich Cloud sage, welches Modell habe ich genau im Kopf dabei? Und auch dann ist es nicht per se, kann man nicht per se sagen, dass die Verwendung von Cloud-Diensten sicherer oder unsicherer sein muss, sondern die Frage ist letzten Endes, wie sicher ist der Service, der angeboten wird, und wichtig dabei nur ist, auch als Cloud-Anwender liegt es in meiner Verantwortung, sicherzustellen, dass die Cloud-Dienste, die ich verwende, dass seitens der Cloud-Service-Provider eben offensichtlich hinreichende Sicherheitsstandards gewährleistet werden. Ja, gut. Soweit halt dazu, was sind eigentlich Clouds und welche Aspekte sind wichtig an dem Cloud-Computing-Begriff für Sicherheit und Compliance. Kurze Bemerkung, dürfte eigentlich schon klar sein, Sicherheit ist eben ein brennendes Thema im Zusammenhang der Diskussion Verwendung von Cloud-Computing-Services oder nicht, und zwar ja, ein höchst brennendes Thema. Hier eine Umfrage, wo potenzielle Cloud Anwender gefragt wurden, wo sie das größte Problem sehen, und 3/4 der Befragten haben das größte Problem in der Sicherheitsproblematik gesehen. Das heißt jetzt nicht, dass das eben objektiv betrachtet unbedingt ein Problem sein muss. Das heißt aber eben, wie gesagt, dass es den potenziellen Anwendern unter den Nägeln brennt. Gibt natürlich noch weitere. Performance hat jetzt so direkt nichts mit dem Thema Sicherheit zu tun. Availability, es geht in dieselbe Richtung, kann man als eine Sicherheitsanforderung betrachten. Und das Thema Compliance ist auch hier vertreten, etwas anders formuliert. Regulatory Requirements, das sind eben genau die regulatorischen Anforderungen, die wir halt meinen, wenn man Compliance sagt. Das heißt also, beide Themen sehr stark auf der Tagesordnung. Gut, und die Frage ist, ja, erstens, was heißt das jetzt genau, Sicherheit und Compliance? Und zweitens, wie gehen wir damit um? Wie gesagt, im ersten Teil dieses Vortrages möchte ich auf die erste Frage kurz eingehen. Das heißt also, was meinen wir jetzt genau, wenn wir Sicherheit und Compliance erwähnen im Kontext Cloud Computing? Ich habe gerade etwas geredet über verschiedene Cloud-Modelle und dass diese verschiedenen Modelle eben Einfluss auf die Sicherheitseigenschaften haben. Hier auf dieser Folie noch einmal etwas genauer, was meine ich eigentlich, wenn ich Sicherheit sage. Und auf der technischen Ebene gibt es da eine ganze Reihe von Anforderungen, die man unterscheiden kann im Bereich der IT-Sicherheit. Angefangen mit Vertraulichkeit von Daten. Also hier links die einige Beispiele für wichtige Sicherheitsanforderungen. Es gibt auch noch weitere, aber das sind die wichtigsten. Hier rechts ein paar Anmerkungen dazu, was jetzt gerade im Bereich des Cloud Computing hier für diese Anforderungen besonders relevant und zu beachten ist. Also wie gesagt, Vertraulichkeit, da ist halt ein Punkt dabei. Man kann zwar die Daten, die in einer Cloud gespeichert werden, dort verschlüsseln. Das wurde auch in einem der vorigen Vorträge angesprochen, dass das eben auch hardware-seitig schon sehr gut unterstützt wird heutzutage. Aber bislang ist es relevant für eben die Speicherung der Daten und im Allgemeinen nicht für die Verarbeitung von Daten. Das heißt also, wenn ich meine Daten in der Cloud nicht, oder anders gesagt, wenn ich meine Daten halt in der Cloud nur speichern möchte, möglicherweise als Backup-Lösung, dann kann ich das natürlich so machen, dass ich die Daten verschlüsselt in die Cloud übertrage und dort auch nicht entschlüssel, sondern einfach so, wie sie sind, nämlich verschlüsselt speichere. Und wenn ich den Backup halt mal wieder brauche, dann brauche ich einfach nur die verschlüsselten Daten wieder zurückzurufen. Und da habe ich dann so gesehen keine Probleme mit der Vertraulichkeit. Ich muss natürlich sicherstellen, dass der Schlüssel, den ich dafür verwende, dass ich den in meinem eigenen Unternehmen behalte und dass ich ihn auch nicht verliere. Ansonsten habe ich eben möglicherweise ein Problem mit der Verfügbarkeit. Aber aus Sicht der Vertraulichkeit ist das zunächst mal kein Problem. Nur, wie gesagt, das bezieht sich auf das Szenario, dass ich die Daten eben nur in der Cloud speichern möchte und eben typischerweise eben ein Service-Modell wie Infrastructure as a Service wäre da relevant. Aber eben auf dem anderen Ende der Skala, die ich in der ersten Folie gezeigt hatte, Software as a Service, da möchte ich ja typischerweise, dass Daten auch verarbeitet werden und nicht nur gespeichert werden. Und da hat man eben, wie gesagt, bislang nach wie vor das Problem, dass die Daten eben nicht verschlüsselt verarbeitet werden, sondern dass sie erst entschlüsselt werden müssen, bevor sie dann verarbeitet werden. Und nach der Verarbeitung können sie gegebenenfalls wieder verschlüsselt werden. Das ist eben nach wie vor der Status quo. Nebenbemerkung, es arbeiten Forscher daran, versuchen Ansätze zu entwickeln, mit denen man tatsächlich Daten verarbeiten kann, während sie verschlüsselt sind, also ohne sie zu entschlüsseln. Dann hätte man das Problem gelöst, wenn das funktioniert. Es gibt da erste Forschungsansätze, die hoffen lassen, aber das ist bislang halt eben nur auf der noch in der Forschungswelt anzusiedeln. Und die große Frage dabei ist, wenn ich mal praktikable Lösungen bekomme, die das wirklich können, wie sieht das auf der Effizienzseite und der Performanzseite aus? Wenn ich es ist zu erwarten, dass es doch sehr viel rechenintensiver sein wird, selbst wenn es solche Lösungen mal geben wird. Und naja, selbst wenn das halt vielleicht nur 10% rechenintensiver sein wird, als Daten unverschlüsselt zu verarbeiten, das klingt zwar erstmal wenig, aber wir erinnern uns, warum wollten wir eigentlich Cloud ursprünglich überhaupt haben? Naja, weil wir halt Kosten sparen wollen. Und wenn die Kosten, die ich sparen kann, sich auch nur in der größten Ordnung 10% bewegen, aber ich dadurch eben 10% weniger Effizienz habe, dann bewege ich mich irgendwann in ein Gebiet, wo ich mich fragen muss, ob ich da wirklich einen Fortschritt habe. Will ich jetzt nicht bewerten, weil das ist halt eben nach wie vor ein Zukunftsthema. Das Thema Verarbeitung verschlüsselter Daten, während sie noch verschlüsselt sind. Bleibe ich gespannt, was es da an Lösungen geben wird. Es wird sicherlich früher oder später Lösungen geben. Die Frage ist aber eben, wie performant werden die sein. Aber heutzutage, Status quo ist halt eben, Daten müssen entschlüsselt werden, bevor ich sie verarbeite. Und das bedeutet eben ganz konkret, ich muss da eben auch wieder ein Vertrauensverhältnis mit dem Cloud-Anbieter eingehen. Ich muss seinen Mitarbeitern vertrauen, ich muss dem Unternehmen vertrauen, dass eben mit meinen Daten vernünftig umgegangen wird. Und das gut, ist natürlich eine klassische Situation, die man hat, wenn man Daten outsourced und per Outsourcing verarbeiten lässt. Insofern eigentlich auch nichts Neues, aber auch da, den Punkt muss man halt beachten. Ähnlich, ja, weitere Sicherheitsanforderung, Availability, zu Deutsch Verfügbarkeit, da muss ich sicherstellen, dass seitens des Cloud-Anbieters garantiert ist, dass die Daten, die da auf virtuellen Maschinen typischerweise ja verarbeitet werden, dass es aufgrund der Tatsache, dass es sich um virtuelle Maschinen gibt, keine Probleme mit der Verfügbarkeit gibt. Das ist einfach eine Sache, die ich auf Seiten des Cloud-Anbieters sicherstellen muss. Und ähnlich halt Integrität, da muss sichergestellt werden, dass die Daten nicht unautorisiert geändert werden können in der Cloud. Auch das eigentlich kein neues Thema, aber auch da halt wieder eben eine Verschiebung der Verantwortlichkeit hin zum Cloud-Anbieter. Authentisierung heißt, dass zum einen die Nutzer einer Cloud sicher gegen die Cloud authentisiert werden müssen und umgekehrt. Das ist eben hier auch ein besonderes Thema, weil ich ja sicherstellen will, dass niemand anders sich auf meine, auf meinen Teil der Cloud einloggen kann. Und auch da halt eben eine Sicherheitsanforderung, die seitens des Cloud-Anbieters besonders zu berücksichtigen ist. Non-Repudiation im Sinne von nicht Zurückweisbarkeit, also nicht Ableugnbarkeit von Geschäftstransaktionen. Das ist klassisch Verwendung von kryptografischen Signaturen. Das ist eigentlich nichts Neues gegenüber derselben Sicherheitsanforderung, wie man sie auch hat, wenn man keine Clouds verwendet. Und dann halt eben Datenschutz, auch da Themen, die hier sehr relevant sind und die eben besonders im Cloud-Computing-Bereich relevant werden. Gerade auch als deutsches Unternehmen, die deutschen Datenschutzanforderungen sind die höchsten weltweit. Das bringt, ja, wie auch immer man dazu stehen mag, ob man das jetzt positiv oder negativ findet, es bringt auf jeden Fall die Situation mit sich, dass wenn ich Daten von, also personenbezogene Daten von Deutschen irgendwo anders in der Welt verarbeiten lassen möchte, dann muss ich zunächst mal davon ausgehen, dass die Datenschutzstandards dort eben weniger hoch sind, also zumindest außerhalb von Europa. Und da stellt sich dann die Frage, ob das deutsche Datenschutzgesetz das überhaupt zulässt, dass personenbezogene Daten dann eben außerhalb Europas verarbeitet werden. Komme ich gleich noch darauf zurück, aber das ist eben ein besonders brennendes Thema auch im Bereich Cloud Computing. Gut, ja, was kann denn eigentlich prinzipiell passieren, wenn ich halt meine Daten in einer Cloud verarbeiten lasse? Einige Punkte hatte ich schon kurz angesprochen. Ich muss jetzt dem Cloud-Anbieter natürlich vertrauen. Das heißt also, wenn es auf Seiten zum Beispiel von Mitarbeitern des Cloud-Anbieters Fehler oder sogar Angriffe von internen Angreifern gibt, dann ist das jetzt ein Problem. Neu ist aber vielleicht auch, dass es zumindest theoretisch oder prinzipiell Angriffe von anderen Kunden in diesem Cloud-System geben kann. Auch da wird halt auf der Forschungsseite eifrig geforscht und in regelmäßigen Abständen gibt es da auch wieder Neuigkeiten, dass es Schwachstellen bei Virtualisierungsumgebungen gefunden worden sind, die darauf hindeuten, dass es dem einen virtuellen, also aus einer virtuellen Maschine möglich sein könnte, auf eine andere virtuelle Maschine in irgendeiner Weise zuzugreifen oder zumindest den Quality of Service zu degradieren in anderen Maschinen. Was da bis jetzt gefunden wurde, das waren halt meistens Angriffe, die in einer Laborumgebung demonstriert wurden. Ob sie wirklich realistisch sind, ist vielleicht da die Frage, aber das ist sicherlich ein Thema, das ich jetzt eben neu auf der Tagesordnung habe, wenn ich Daten in einer Virtualisierungsumgebung verarbeiten lassen will und diese Umgebung halt eben außerhalb meiner eigenen Firmeninfrastruktur steht. Der Unterschied da ist, wenn es innerhalb der eigenen Firmeninfrastruktur steht, dann kann es natürlich auch da Innentäter geben, die versuchen, von der einen virtuellen Maschine die andere anzugreifen, aber auf diese Mitarbeiter habe ich natürlich sehr viel leichteren Zugriff und gut, wenn sie halt Unsinn anstellen, dann schmeiße ich sie halt raus. Wenn der Angreifer ein Cloud-Kunde irgendwo auf der Welt ist und die Idee ist ja halt jeweils bei den Cloud-Angeboten, dass es global angeboten wird. Das heißt also, wenn ich bei einer Cloud eben einen Kunden in einem entfernten Land habe, auf das ich halt eigentlich überhaupt keinen Zugriff habe, dann bietet es sich praktisch gesehen ein größeres Risiko, als wenn ich halt solche Virtualisierungsschwachstellen nur in meinem eigenen Unternehmen halt betrachten muss. Gut, Angriffe auf die Verfügbarkeit, auch da eben wieder die Frage, ob der Kunde, der sich in einer virtuellen Maschine befindet, es schaffen kann, durch eine besonders hohe Last die Verfügbarkeit von anderen virtuellen Maschinen zu beeinflussen. Sollte natürlich eigentlich nicht der Fall sein, aber man muss dabei auch sehen, was ist denn wieder das zentrale Ziel bei einer Cloud? Naja, effiziente Nutzung von Ressourcen. Und diese effiziente Nutzung von Ressourcen bekomme ich natürlich nicht, wenn ich die Cloud so großzügig konzipiere, dass ich im Prinzip auch auf die Virtualisierung hätte verzichten können. Also man will ja Ressourcen sparen. Das heißt aber, dass man eben die Ressourcen dann auch etwas knapper bemisst als und eben nicht zu großzügig. Heißt aber eben andererseits auch, wenn dann bei bestimmten Kunden halt eine Überlast entsteht, dass letzten Endes halt damit seitens des Cloud-Anbieters irgendwie umgegangen werden muss. Da wird es natürlich Lösungen geben, gibt es zum Teil auch schon. Dann kann man halt eben höherwertige oder niederwertige Verträge abschließen, in denen es eben bestimmte Garantien gibt oder auch nicht gibt. Und auf diese Weise versuchen halt eben die Cloud-Anbieter einen Kompromiss zu schließen zwischen dieser Idee der effizienten Nutzung und gemeinsamen Nutzung von Ressourcenpools und dem prinzipiellen Problem, das sich daraus ergibt, nämlich was passiert, wenn auch zum selben Zeitpunkt alle Cloud-Kunden in derselben Cloud auf einmal ihre Maximallast haben wollen. Und das dürfte natürlich insgesamt im Allgemeinen schiefgehen. Das ist letzten Endes halt ja eine praktische Frage, wie eben die Cloud-Anbieter damit dann umgehen. Gut, dann weiterhin Herausforderungen jetzt speziell im Cloud-Bereich. Fehler in dem Management des Cloud-Systems. Natürlich, wenn es da eben Schwachstellen gibt, dann bietet das Sicherheitsschwachstellen, die ich nicht hätte, wenn ich die Datenverarbeitung im eigenen Haus durchführen würde. Missbrauch auf Seiten der Plattform des Cloud-Providers geht in eine ähnliche Richtung. Und vielleicht noch ein spezielles Thema, Webservice-basierte Angriffe. Das geht auch dann wieder in Richtung Software as a Service. Wenn ich diesen Service halt als Webservice anbiete, dann gibt es da wieder spezielle technische Angriffe, eben an denen auch zurzeit fleißig geforscht wird. Auch da hört man in regelmäßigen Abständen wieder, dass der eine oder andere Angriff gefunden ist. In dem Fall wird dann eben die Schwachstelle anschließend geschlossen, aber da sollte man zumindest ein Auge drauf halten, wie sich das Thema weiterentwickelt. Soweit zum Thema Sicherheit, aber zweites Thema des Vortrages ist ja das Thema Compliance. Was meine ich damit eigentlich und inwiefern ist das relevant im Kontext der Verwendung von Cloud-Computing-Systemen? Compliance heißt eben zunächst mal regulatorische Anforderungen und die Einhaltung dieser regulatorischen Anforderungen. Regulatorische Anforderungen können Gesetze sein oder Regulierungen, die von einer Regierung erlassen wurden. Hier sehen wir einige Beispiele auf der Folie, auch Sarbanes-Oxley ist eine Regulierung in den USA, die halt relevant ist für aktiengelistete Unternehmen in den USA, sich aber auch auswirkt auf Unternehmen, die halt solchen Unternehmen Dienste anbieten möchten. Davon gibt es auch eine europäische Version, Eurosox. Und weiterhin gibt es in Europa auch verschiedene domänenspezifische Regularien, zum Beispiel im Bankenbereich, bislang Basel II, Basel III ist da gerade in Arbeit, Versicherungsbereich Solvency I bzw. Solvency II ist gerade in der Einführung und in der Vorbereitung der Einführung. Das sind Beispiele für regulatorische Anforderungen, die natürlich insbesondere auch beachtet werden müssen, wenn ein Unternehmen, das solchen Anforderungen unterworfen ist, überlegt, die eigene Datenverarbeitung in eine Cloud auszulagern. Und ein weiteres Thema in dem Zusammenhang, das hatte ich gerade schon angesprochen, Datenschutz, auch das deutsche Datenschutzgesetz ist natürlich eine solche regulatorische Anforderung, die jetzt eben bei der Verarbeitung von Daten in der Cloud besonders relevant wird, immer dann, wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen. Gut, das meine ich halt mit dem Stichwort Compliance, und die Frage ist jetzt, was man dabei beachten muss und warum das überhaupt wichtig ist. Gut, warum das wichtig ist, habe ich im Prinzip gerade schon angesprochen. Es gibt halt eben verschiedene Gesetze und Regularien, die eben Unternehmen in den relevanten Domänen einfach einhalten müssen. Ansonsten bekommen sie Probleme mit den relevanten Autoritäten. Die Herausforderung dabei ist, dass es gar nicht so einfach ist gegenüber diesen Autoritäten, also zum Beispiel gegenüber dem BaFin im Fall von Solvency und Basel, zu demonstrieren, dass diese Anforderungen auch tatsächlich eingehalten werden. Das ist schon dann nicht einfach, wenn man keine Cloud-Computing-Systeme verwendet oder keine Services einsetzt. Wenn man jetzt Cloud-Computing-Services ansetzt, dann bekommt man da noch eine zusätzliche Dimension. Es ist nämlich nach wie vor so, dass das Unternehmen, dessen Daten verarbeitet werden, nach wie vor dafür verantwortlich ist, dass Compliance-Regularien eingehalten werden. Das heißt also, wenn beim Cloud-Anbieter etwas schief geht, dann kann der Cloud-Kunde sich nicht auf den Standpunkt so ohne weiteres zurückziehen, zu sagen, habe ich ja nicht ich gemacht, das war ja der Cloud-Anbieter, sondern da ist halt eben der Cloud-Kunde in dem Fall weiterhin zunächst mal regresspflichtig. Er kann natürlich versuchen, wenn es da eine Strafzahlung gibt, versuchen halt zum Cloud-Anbieter zurückzugehen und sich das Geld wiederzuholen. Aber die Verantwortung liegt zunächst mal dann eben bei dem Unternehmen, dessen Daten verarbeitet werden. Und die Tatsache, dass da Cloud-Dienste in Anspruch genommen werden, macht die Situation für die Unternehmen zunächst mal nicht einfacher, sondern sogar zunächst mal etwas komplexer, weil man jetzt eben mit zwei Parteien umgehen muss, die für den Fall, dass etwas schief geht, sich auseinandersetzen müssen, auf welcher Seite denn eben die Schuld zu orten ist. Ja, was heißt jetzt das Thema Governance Risk Compliance genauer im Bereich des Cloud Computing? Hier noch kurz ein Überblick. Das Thema Compliance, was ich gerade schon angesprochen hatte, das bettet sich ja ein in eine allgemeinere Thematik, die halt eben Governance Risk Compliance genannt wird. Deswegen, weil Compliance halt eng verwandt ist mit den Themen Governance und Risk. Governance heißt halt eben die übergeordneten Regularien innerhalb eines Unternehmens, die bestimmen zum Beispiel eben, wie Daten verarbeitet werden sollen. Risk im Sinne von Risikomanagement, das heißt also die Risikomanagement innerhalb eines Unternehmens. Und das ist halt eng verbunden mit dem Thema Compliance, weil die Compliance-Regularien ja zum großen Teil gerade das Ziel haben, die Unternehmen dazu zu bringen, ihre Risiken vernünftig zu managen, was sie anscheinend aus Sicht der regulatorischen Instanzen nicht von sich aus hinreichend tun. Haben wir ja vielleicht auch gesehen im Kontext der Finanzkrise, das war so ein klassisches Beispiel, wo man im Nachhinein gesagt hat, dass da anscheinend Risiken nicht vernünftig gemanagt wurden. Da ging es natürlich primär um Finanzrisiken, aber im Kontext dieser regulatorischen Anforderungen ist eben eine dritte Säule jeweils die operationalen Risiken, und da gehört insbesondere das Thema IT-Risiken und auch dazu dann insbesondere IT-Sicherheitsrisiken. Das ist also das große Bild. Jetzt die Frage, was hat das konkret mit Cloud zu tun? Wie gesagt, wie ich gerade eigentlich schon angesprochen habe, ergibt sich bei der Verwendung von Cloud-Computing-Systemen eben ein etwas komplexeres Bild, als wenn man Daten einfach in-house verarbeiten würde, weil es da dann eben verschiedene Verantwortlichkeitsbeziehungen gibt. Das heißt also, in der Beziehung zwischen Customer, also Cloud-Kunde und Cloud-Anbieter, muss seitens des Cloud-Anbieters gegenüber dem Kunden garantiert werden können, dass die Compliance-Anforderungen, die der Kunde erfüllen muss, eben tatsächlich seitens des Cloud-Anbieters auch unterstützt werden. Gibt es aber auch Anforderungen, die innerhalb einer Cloud sichergestellt werden müssen. Also es darf zum Beispiel nicht der Fall sein, dass durch die Tatsache, dass ein Unternehmen zwei Cloud-Dienste nutzt, die möglicherweise letzten Endes wieder in derselben Cloud realisiert werden, dass dadurch zusätzliche Risiken entstehen. Thema Backups zum Beispiel, wenn es halt passieren sollte, dass nicht nur die Daten des Unternehmens in einer bestimmten Cloud verarbeitet werden, sondern die Backups der Daten beim selben Cloud-Anbieter gehostet werden und letzten Endes zufälligerweise halt eben in derselben Cloud landen und die Cloud halt eben ein Problem mit der Datenintegrität bekommt, dann wirkt sich das natürlich halt auf die Risikosituation aus. Das heißt also, auch da muss man aufpassen, dass man trotz der Verwendung von Cloud Computing Angeboten da eben sicherstellt, dass es eine hinreichende Trennung der Risiken gibt, die ich in diesem Bereich habe. Gut, jetzt die Frage Sicherheit und Compliance, wie verhält sich das zueinander? Das sind zwei Themen, die eben, wie schon gesagt, eng miteinander zusammenhängen, weil eben das Thema Compliance mit dem Thema Risiko verbunden ist und in eines der Unterthemen da halt eben das Thema Sicherheitsrisiken ist. Man muss aber dabei beachten, dass Sicherheit und Compliance nicht austauschbar sind. Das heißt also, wenn ich sage, dass ein Unternehmen Compliance-Anforderungen einhält, dann folgt daraus nicht notwendigerweise, dass es auch sicher ist im Sinne von IT-Sicherheit und umgekehrt. Das heißt also, das sind zwei Themen, die zwar eng miteinander zusammenhängen, aber die man schon voneinander trennen muss. Jetzt etwas konkreter, was heißt das, diese Beziehung zwischen Compliance und Sicherheit? Das heißt in der Praxis de facto, dass ich halt Compliance-Anforderungen habe und dabei ist öfter, hätte ich schon erwähnt, dann gibt es auch das Aktiengesetz in Deutschland, Versicherungsaufsichtsgesetz oder MA-Risk, relevant für Banken und Versicherungen. Das sind halt eben Beispiele für solche Regulatorien, die typischerweise sehr abstrakt formuliert sind, wo man sich fragt, wie man die Einhaltung von solchen abstrakten Dokumenten überhaupt überprüfen kann. Aber das übliche Vorgehen dabei ist eben tatsächlich, dass man diese abstrakten Regularien übersetzt in konkretere Standards, also zum Beispiel Sicherheitsstandards wie ISO 27000X oder das BSI-Grundschutzhandbuch und auf dieser Ebene halt eben dann auf der Ebene der IT-Infrastruktur überprüfen kann, ob die abgeleiteten Sicherheitsanforderungen tatsächlich erfüllt sind. Gut, soweit zu den Herausforderungen in diesem Bereich. Jetzt die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Erster Ansatz natürlich auch schon ein Thema, was bereits angesprochen wurde, Service Level Agreement. Das heißt also, wenn ich als potenzieller Cloud-Kunde darüber nachdenke, Teile meiner Geschäftsprozesse über eine Infrastruktur in einer Cloud ablaufen zu lassen, ist eben die erste Frage, was gibt es an Service Level Agreements des potenziellen Cloud-Anbieters? Wie gesagt, das Thema wurde schon erwähnt und das ist eben für das Thema IT-Sicherheit auch insbesondere relevant. Das heißt also, da ist eben nachzuschauen, welche Verfügbarkeit bereitgestellt wird, aber eben auch, was an Sicherheitsanforderungen im Allgemeinen garantiert wird. Das ist halt eben der erste Ansatz. Etwas weitergehend gibt es halt eben verschiedene Fragen, die ich durchgehen kann, wenn ich beurteilen möchte, ob eben ein Cloud-Anbieter für meine Zwecke und meine Sicherheitsanforderungen geeignet ist. Generell natürlich ist das Thema Sicherheit überhaupt dokumentiert bei dem Anbieter und gibt es da möglicherweise verschiedene Levels, für die definiert wird, welcher Grad an Sicherheit eben tatsächlich bereitgestellt wird. Ein spezielles Thema, was aber nicht zu vernachlässigen ist, kann ich meine Daten überhaupt einfach wieder aus der Cloud herausbekommen? Auch das ist ein erstaunlich interessantes Thema, sage ich mal so. Aus Sicht des Cloud-Anbieters gibt es natürlich keine größere Motivation, da eben besonders unterstützend zu sein, weil der möchte ja, dass der Kunde auch weiterhin ein Kunde bleibt. Aber aus Sicht des Kunden ist es eigentlich eine der wichtigsten Eigenschaften. Was passiert und wie kann ich das erreichen, wenn ich eines Tages mal zur Konkurrenz wechseln möchte? Und das, wie gesagt, ist ein erstaunlich komplexes Thema. Also das ist sicherlich ein Punkt, den man auf jeden Fall ansprechen sollte. Und ja, generell eben, wie können die Garantien, die in den SLAs genannt werden, auch tatsächlich überprüft und durchgesetzt werden. Und insbesondere halt natürlich wieder Thema Datenschutz. Gesetz bietet der Cloud-Anbieter möglicherweise die Zusage, dass beispielsweise Daten halt eben wirklich in Europa verarbeitet werden, was natürlich dem ursprünglichen Cloud-Gedanken so ein bisschen widerspricht, weil die ursprüngliche Idee war ja maximale Effizienzsteigerung durch globale Teilung von Ressourcen nach dem Motto Follow the Sun, das heißt also durch alle Zeitzonen hinweg eben jeweils die Peaks in der Systemlast zu verschieben. Klingt sehr schön, nur eben leider ist Europa nicht über alle Zeitzonen verteilt, sondern nur über ungefähr 3, als ich letztes Mal gezählt habe. Wenn überhaupt, das heißt also, wenn man eben mit personenbezogenen Daten umgeht, dann kann man eben der Sonne auch nur begrenzt folgen. Ausnahmethema dabei noch, in gewissem Grad kann man die Daten tatsächlich auch in den USA verarbeiten lassen, auch personenbezogene Daten, soweit der Anbieter dem Safe Harbor Abkommen beigetreten ist, wobei auch das unter Juristen, sage ich mal, ein strittiges Thema ist. Das heißt, also da wird es sicherlich auch noch einige Diskussionen geben, ob das eben tatsächlich konform dem deutschen Datenschutzgesetz ist oder nicht. Aber de facto zurzeit scheint eben wohl in der Praxis die Ansicht zu bestehen, dass das eben in Ordnung sei. Gut, dann ja einige weitere Überlegungen in diesem Kontext, die man halt durchführen sollte und drei Beispiele für Cloud-Anbieter, womit ich jetzt natürlich keine Empfehlung verbinden möchte, aber eben drei sehr bekannte Cloud-Anbieter, wo wir uns halt mal angeschaut haben, beispielhaft, wie es da eben mit verschiedenen Sicherheitsanforderungen aussieht, die man beachten sollte, zum Beispiel Thema physikalische Sicherheit der Datencenter, in denen eben die Daten dann tatsächlich verarbeitet werden. Das ist ein Thema, mit dem man sich beschäftigen sollte. Dann die nächste Frage, wie weit sind Angriffe auf der Netzwerkebene abgesichert? Weiterer Punkt, wie sieht das mit Backup-Lösungen aus? Hatte ich vorhin schon angesprochen. Backup bleibt natürlich ein sehr wichtiges Thema, auch dann, wenn man seine Daten in der Cloud verarbeiten lässt. Das heißt also auch da wieder die Frage, wie ist der Backup organisiert und ist es hinreichend getrennt von dem Teil der Cloud, in dem die Daten ursprünglich verarbeitet werden. Das sind halt so Punkte, die man jeweils dabei beachten sollte, wenn man überlegt, Daten in eine Cloud auszulagern. Ja?
Amazon bietet seit 2 Monaten, glaube ich, ein kürzes Data
Store. Ja, okay, genau, das stimmt. Das ist da der Punkt noch etwas unaktuell, genau. Also verschlüsselte Speicherung, wobei natürlich die Tatsache, dass es vorher unverschlüsselt gespeichert wurde, auch zunächst mal nicht unbedingt ein Problem war, weil man kann die Daten ja selber verschlüsseln und rüberschieben und dann sind sie halt auch verschlüsselt. Das heißt, also wenn ich Daten nur speichern will, dann ist es möglicherweise sogar eine bessere Idee, die selber zu verschlüsseln und so rüberzuschieben. Wenn jetzt Amazon anbietet, die auch dort zu verschlüsseln, naja, das heißt aber, dass die ja erstmal unverschlüsselt ankommen und da dann verschlüsselt werden, was natürlich irgendwo aus Sicht des Kunden ein bisschen weniger sicher ist, als wenn ich sie bei mir selber verschlüssel und dann erst überschreibe. Aber gut, vielen Dank für den Hinweis. Das sollte man da sicherlich bemerken. Ja, das hängt natürlich von den Anforderungen des Unternehmens ab, das eben als Cloud-Kunde auftreten will, aber gegebenenfalls muss man da eben wirklich auf physikalischer Trennung bestehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann Stichwort Virtualisierung, kann es ja prinzipiell passieren, dass die beiden virtuellen Maschinen, in der einen, wo halt eben die Daten verarbeitet werden und die andere, wo das Backup liegt, dass die halt eben zufälligerweise doch mal auf derselben physikalischen Maschine landen, und wenn die dann ein Problem hat, dann habe ich möglicherweise zwei Probleme gleichzeitig. Und das heißt also, ja, wenn ich da halt wirklich Anforderungen habe, dann sollte ich im Zweifelsfall halt eben auf physikalischer Trennung dann bestehen. Genau. Gut, ich weiß dann, wie viele Minuten habe ich noch? Drei. Okay. Gut, dann gebe ich ein bisschen Gas. Ja, auch hier eben einige Beispiele, die wir uns mal angeschaut haben. Thema Sicherheit ist natürlich aus Sicht der Cloud-Anbieter auch schon seit längerem ein Thema, deswegen gibt es auch Sicherheitszertifikate, die da angeboten werden. Auch das ein Thema, was immer noch im Fluss ist. Möglicherweise ist das auch schon wieder aktualisierungsbedürftig.
Also Amazon hat PayPal und ist auch
das. Okay. Gut, genau, da sollte ich nochmal zwei Kreuze ergänzen. Ja, die Folien sind auch schon 2009, einen Tag älter, genau. Ja, okay. Genau, wie gesagt, es ist sehr schnelllebig, das Thema. Gut, ja, aber eben Thema Compliance, ist die Frage halt, wie kann ich jetzt mit diesem Thema Compliance umgehen? Kann ich eben möglicherweise den Nachweis von Compliance irgendwie werkzeuggeschätzt durchführen und automatisieren? Das sind halt eben Fragen, die man sich jetzt stellen muss, natürlich insgesamt, wenn für einen das Thema Compliance relevant ist, aber umso mehr im Kontext des Einsatzes von Cloud Computing angeboten, weil es eben da eben diese zusätzliche Komplexität gibt, die ich da berücksichtigen muss. Gut, Standards, auch das ist gehört zum Thema Lösungsansätze. Das heißt also, ich sollte sicherlich versuchen, mich da auch auf Standards zu beziehen, wenn ich überprüfen möchte, wie weit eben das Thema Sicherheit und Compliance seitens des Cloud-Anbieters berücksichtigt wird. Einige hatte ich schon angesprochen, zum Beispiel BSI-Grundschutzhandbuch oder halt Safe Harbor, aber da gibt es natürlich jetzt eine zunehmende Anzahl von Standards, die eben auch speziell für den Cloud-Bereich relevant sind. Gut, ganz kurz zum Schluss, ich glaube, ich bin mit der Zeit im Wesentlichen noch um. Frage, wie gesagt, wie kann man jetzt Werkzeuge oder was gibt es an Werkzeugen, die halt eben diese Fragen unterstützen? Also die Frage, ist es im Prinzip ja zwei Hauptfragen, welche Geschäftsprozesse kann ich tatsächlich in eine Cloud outsourcen, ohne dass ich dabei beispielsweise gegen Datenschutzgesetze verstoße, Stichwort Verarbeitung personenbezogener Daten, möglicherweise außerhalb von Europa. Und gibt es Werkzeuge, mit denen ich die Garantien, die halt seitens des Cloud-Providers gegeben werden, auch tatsächlich analysieren und monitoren kann? Da gibt es halt eben verschiedene technische Ansätze, und zwar zum einen halt auf der Seite der eigenen Infrastruktur, also Analyse der eigenen Geschäftsprozesse, die bislang eben noch im eigenen Haus laufen, und auf der Seite des Cloud-Anwenders, da gibt es auch zunehmend Ansätze, mit denen der Cloud-Anbieter halt eben demonstrieren kann, dass Sicherheitsanforderungen tatsächlich eingehalten werden. Gut, aus Zeitgründen gehe ich da jetzt mal relativ schnell drüber. Ein Ansatz dabei ist halt die Analyse von Logdaten. Das ist ein klassischer Ansatz, natürlich schon seit längerem im Bereich IT-Sicherheitsanalysen eingesetzt wird und jetzt hier eben auch insbesondere im Bereich Cloud Computing relevant ist. Zweiter Punkt ist Business Process Mining. Mit so einem solchen Ansatz kann ich überhaupt erstmal feststellen, von welchen Geschäftsprozessen die Daten generiert wurden, die ich halt auf den Logdaten gefunden habe, um darüber dann halt eben wieder einen Schritt zurückzugehen und festzustellen, welche Datensicherheitsanforderungen für diese Daten überhaupt relevant sind. Und wenn ich halt eben Geschäftsprozessmodelle entweder ohnehin schon vorliegen habe oder durch Process Mining rekonstruiert habe, dann kann ich auch auf der Ebene dann werkzeuggeschützt untersuchen, ob Sicherheits- und Compliance-Anforderungen eingehalten werden, wenn ich eben jetzt diesen Geschäftsprozess in einer Cloud verarbeiten lasse. Gut, zum Abschluss kurz noch Hinweis in eigener Sache. Ja, der Vortrag mit diesem Thema beschäftigen wird uns jetzt auch selber am Fraunhofer ISSD, ganz konkret in einem Projekt, das heißt Secure Cloud, ganz programmatisch gefördert seitens des BMBF. Und ja, da sind wir eben dabei, halt jetzt uns zum einen mit diesem Thema inhaltlich zu beschäftigen, und einige Ergebnisse habe ich eben in diesem Vortrag da schon vorgestellt, und zum anderen halt eben Werkzeuge zu entwickeln, mit denen man eben mit diesen Herausforderungen werkzeuggeschützt umgehen kann. Gut, und das, wir sind eben dabei, eben Werkzeuge zu entwickeln, die halt eben die Analyse von den Sicherheitsanforderungen, die sich halt eben im Kontext dieser Pyramide, die ich vorhin schon gezeigt hatte, ableiten lassen, dann eben wirklich werkzeuggeschützt durchführen zu können. Dazu gibt es halt ein Werkzeugframework, was eben zurzeit in Entwicklung ist. Auch da habe ich jetzt aus Zeitgründen nicht die Zeit, am Einzelnen darauf einzugehen, aber wen das interessiert, bin ich natürlich gerne bereit, nach dem Vortrag noch mehr darüber zu erzählen. Und das Ziel ist halt eben, jeweils da Werkzeuge zu haben, mit denen man diese Compliance- und Sicherheitsanalysen im Kontext des Outsourcing in eine Cloud eben werkzeuggeschützt durchführen kann, um halt eben als seitens des potenziellen Cloud-Anwenders da Ergebnisse zu bekommen, ob und inwieweit man die eigenen Geschäftsprozesse tatsächlich in eine gegebene Cloud auslagern kann. Und da sind wir auch immer interessiert an Kooperationen mit interessierten Unternehmen, die solche Ansätze einsetzen wollen. Zum Teil geht das auch im Kontext von öffentlich geförderten Projekten, und da sind wir auch interessiert daran, halt Pilotkunden zu finden, die halt eben im Kontext von solchen Projekten halt die Werkzeuge, die wir entwickelt haben, einmal zu versuchen, in eigenen Anwendungen zu validieren. Gut, Beispiele, auch da kann ich, wen das interessiert, nach dem Vortrag mehr zu erzählen, weil ich glaube, ich jetzt wirklich mit der Zeit herum bin. Also wie gesagt, als Abschluss nochmal im Wesentlichen zwei Punkte zu mitnehmen. Also erster Punkt, Compliance und Sicherheit sind divers und komplex im Bereich des Cloud Computing, eben genauso divers, wie halt die Clouds selber sind, wie man eben an der NIST-Definition vom Anfang schon gesehen hat. Aber es gibt Lösungsansätze und eben zunehmend auch Werkzeuge, die einem dabei helfen, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Das heißt also, die Herausforderungen, die ich hier formuliert habe, will ich jetzt nicht verstanden wissen als eine Warnung, doch keine Clouds einzusetzen, das gerade nicht. Nach wie vor ist natürlich sinnvoll, Clouds einzusetzen, um die Ressourceneinsparungen mitnehmen zu können, aber man muss halt eben genau hinsehen, wie man das tut. Gut, ja, also soweit, vielen Dank für das Interesse. Wer noch Interesse an weiteren Einzelheiten hat, entweder jetzt oder später, ja, das ist eine Frage. Ja, gute Frage. Es kommt immer darauf an, wie man fragt. Also ich war vor einem Jahr in einer Podiumsdiskussion, in dem auch ein Vertreter des deutschen Bundesdatenschutzes war, und dieser Kollege hat programmatisch gesagt, wenn Cloud draufsteht, ist es meistens illegal im Sinne von Datenschutz. Das heißt also, er war da eben generell dagegen, natürlich abgesehen von Clouds, die nur in Europa angesiedelt sind. Natürlich, nichtsdestotrotz werden ja Cloud-Dienste genutzt. Das heißt also, letzten Endes bleibt halt abzuwarten, bis diese Frage eines Tages tatsächlich mal vor Gericht geklärt wird. Ob man jetzt selber derjenige sein will, auf dessen Rücken diese Frage geklärt wird, das hängt davon ab, wie groß der eigene Risikoappetit ist. Andererseits, letzten Endes, wenn man da eine genaue Aussage zu haben will, dann sollte man vielleicht mal einen Rechtsanwalt fragen. Ich bin halt keiner. Wir haben auch mit Rechtsanwälten schon sehr viel diskutiert. Wobei, ja, also für mich als Informatiker sind die Juristen mehr so die Bedenkenträger. Da frage ich mich dann auch immer, ja, was denn überhaupt noch funktionieren darf. Aber ja, also ich sag mal so, gut, ich meine, man hat ja durchaus auch Alternativen für Cloud oder Cloud-Anbieter und nicht nur deutsche, sondern auch international Cloud-Anbieter, die einem heutzutage tatsächlich auch garantieren, dass der Server, auf dem die eigenen Clouds verarbeitet werden, irgendwo in Europa steht. Und das kostet dann vielleicht ein bisschen mehr, möglicherweise, aber im Moment ist es vielleicht eine Alternative, wo man zumindest dann auf der sicheren Seite ist, sage ich mal so. Also man sollte da, ja, also mein Rat wäre, verschiedene Angebote zu vergleichen, natürlich unter dem Kostenaspekt, aber eben auch unter solchen Aspekten. Und wenn man halt eben kein Angebot wählen will, was eben, wo es garantiert ist, dass die Daten in Europa verarbeitet werden, dann sollte man vielleicht auch noch mal vorher lieber einen Rechtsanwalt fragen, was der dazu meint und wie weit man da abgesichert ist. Ja, noch weitere Fragen? Dann ja, sind wir, glaube ich, auch mit der Zeit um. Also wen das noch weiteres interessiert, bin natürlich auch nach dem Vortrag noch immer da.
Wie gesagt, draußen ist ein bisschen was aufgebaut, da findet auch jetzt gleich sofort die Verlosung statt in dieser Karte und würden uns großen Gefallen tun, wenn Sie den Feedback.